Beten wir wieder ein Vater unser zusammen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute wollen wir uns ein paar Gedanken über die Kirche machen anhand des Katechismus der katholischen Kirche. Und ich glaube, dass das sicher eines der wichtigsten Themen ist für alle, die irgendwo in ihrem Freundeskreis oder am Arbeitsplatz geoutet sind als Katholiken. Weil über die Kirche wird oft am meisten gesprochen. Da kommen auch viele Angriffe, vielleicht auch zu Recht. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, einmal selbst sich sozusagen darüber bewusst zu werden, was Kirche eigentlich ist, was Kirche ausmacht. Ich glaube, dass über die Kirche sehr viel Missverständnisse herrschen. Sonst könnte es nicht sein, dass so viele sagen, wozu braucht man die Kirche überhaupt? Ist es überhaupt notwendig, eine Kirche zu haben? Ich sage ja zu Christus, aber die Kirche brauche ich nicht dazu. Es ist sozusagen ein bisschen ein lästiges Anhängsel an meine Beziehung, die ich mit Christus haben will. Und stört mich mehr, als es mir nützt. Ja, so hat man oft das Gefühl. Wenn man sich Gedanken über die Kirche machen will, ist es als erster Schritt vielleicht einmal ganz gesund, einen ganz weltlichen Blick auf die Kirche zu werfen, also sie rein soziologisch zu betrachten, als eine Gemeinschaft, die es halt jetzt gibt, eine soziologische Größe in unserer Welt. Und allein das müsste einem eigentlich schon in Staunen versetzen. Es gibt keine Gemeinschaft von Menschen, die so alt ist wie die Kirche und heute noch existiert. Kein Staat ist so alt wie die Kirche. Keine sonstige Vereinigung. Es gibt keine Gemeinschaft, die so groß ist wie die katholische Kirche. Über 1 Milliarde Mitglieder, mit absolut die größte Vereinigung von Menschen, wenn man jetzt absieht von der UNO, wenn man alle zusammenzählt oder so, die halt zu den Staaten gehören, aber wo man persönlich Mitglied ist, nicht? Es gibt keine Gemeinschaft, die so weit verzweigt ist in die ganze Welt hinein. Die katholische Kirche gibt es wirklich praktisch überall. Manches mal dichter, manches mal weniger dicht. Aber wenn ich Kontakt mit der katholischen Kirche haben will, gelingt mir das relativ leicht, egal wo ich bin, nicht? Also hier in unseren Breiten sowieso, da brauche ich nur schauen, wo der nächste Kirchturm ist. Aber selbst in der Diaspora, wie man das so nennt, kann ich relativ rasch Kontakt mit der katholischen Kirche bekommen, wenn ich vielleicht ein bisschen Mühe auf mich nehme. Und gleichzeitig ist diese Gemeinschaft wirklich eins. Ja? Mich fasziniert das immer so, wenn man zum Beispiel nach Rom fährt, wie eng da diese Kirche beieinander ist, wie man mit Menschen, die vielleicht aus ganz anderen Weltgegenden kommt, beispielsweise gemeinsam Liturgie feiern kann. Weil einfach dass derselbe Glaube ist, der uns verbindet. Das sind schöne Erlebnisse, die wir beispielsweise gehabt haben bei unserer letzten Reise in Israel. Da war eine Gruppe aus Indonesien, völlig andere Weltgegend, völlig andere Kultur, ganz andere Lebensumstände. Da ist der Priester krank gewesen. Wir konnten sofort gemeinsam die Messe feiern. Haben es halt auf Latein gemacht. Alle waren wunderbar zufrieden, ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch. Das war noch dabei, Französisch war nicht dabei. Aber es war eigentlich sofort möglich, nicht? Also das muss man langschauen. Oder wenn man nach Afrika kommt, in Dörfer, wo die Menschen wenig Kontakt haben mit Europäern. Als Katholik hat man sofort einen Draht zueinander. Was ich mir oft denke, wenn zum Beispiel der Papst Interesse daran hat, sagen wir, wie jetzt die Zustände in Japan sind. Er möchte wissen, wie es den Menschen in einem Dorf in Japan geht. Das ist ein Anruf. Er ruft den entsprechenden Bischof an und der Bischof kennt die Menschen von dort, persönlich. Ja, der weiß von denen. Ja, der Priester lebt dort womöglich. Also das ist etwas, was eigentlich unglaublich ist. Das ist überhaupt noch nichts Religiöses. Das war ein ganz soziologischer, nüchterner Blick auf die Kirche als eine Vereinigung, die eigentlich Qualitäten hat, die von der andere ganz nur träumen können. Ja. Aber was wir heute tun wollen, ist, dass wir die Kirche ja als das begreifen, was sie ist, nämlich als eine religiöse Größe. Das ist vielleicht schon der erste Hinweis, wenn die Kirche, so wie sie heute immer noch existiert, wie sie ihre Qualität auch bewahrt hat, wenn das reines Menschenwerk sein sollte. Ich glaube, das hätten wir Menschen nie zusammengebracht. Ja, dann wäre die Kirche längst untergegangen. Die Kirche versteht man nur, wenn man sie von Christus her betrachtet. Wenn man sie vom Heiligen Geist her betrachtet. Denn das ist der Grund für die Kirche. Nicht sonst. Das ist eben nicht etwas, was wir Menschen uns machen könnten, sondern Christus hat die Kirche gestiftet und der Heilige Geist bewirkt das Gute, was in der Kirche stattfindet. Und wenn ich die Kirche versuche zu verstehen als rein menschliches Machwerk, werde ich nie ihr Wesen begreifen können. Das Wort Ekklesia, wie sie im Neuen Testament genannt wird, müsste man eigentlich übersetzen als Zusammenrufung. Kein sehr schönes deutsches Wort. Aber das sind die, die herausgerufen worden sind, die zu einer Versammlung zusammengekommen sind. Das gibt schon im Alten Testament. So hat sich auch das Volk Israel begriffen, als die von Gott zusammengerufenen. Das ist seine Versammlung, die Gott sich geschaffen hat. Sein auserwähltes Volk. Das Volk Israel, das Gott sich auserwählt hat, um an ihm zu zeigen, was es bedeutet, ein Leben mit ihm zu führen. Die Kirche versteht sich auch als das Volk Gottes, aber als ein Volk, in das alle Menschen berufen sind. Die Kirche sind die, die herausgerufen sind, die zusammengerufen worden sind von Gott, aber nicht sozusagen elitär, das sind nur ein paar wenige und die anderen können nicht, sondern alle sind dazu gerufen. Aber diese Versammlung, dieses Herausgerufensein von Gott, das ist es, was die Kirche ausmacht. Der Katechismus verweist auf eine Stelle aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aus einem der ganz zentralen Dokumente, Lumen Gentium, über die Kirche, wo darauf betont wird, dass Gott sich die Kirche schon von Anfang an gedacht hat. Schon bei der Erschaffung der Welt hat Gott an die Kirche gedacht. Ich möchte Ihnen das kurz vorlesen, wie es im Katechismus zitiert wird. Das ist aus Lumen Gentium, zweites Kapitel, wenn er mal nachlesen will. Dort steht: Der ewige Vater hat die gesamte Welt nach dem völlig freien und verborgenen Ratschluss seiner Weisheit und Güte erschaffen. Er hat beschlossen, die Menschen zur Teilhabe am göttlichen Leben zu erheben, zu dem er in seinem Sohn alle Menschen beruft. Die aber an Christus glauben, beschloss er, in der heiligen Kirche zusammenzurufen. Diese Familie Gottes wird nach dem Ratschluss des Vaters im Lauf der Menschheitsgeschichte schrittweise gebildet und verwirklicht. Die Kirche wurde nämlich schon seit dem Ursprung der Welt vorausgestaltet, in der Geschichte des Volkes Israel und im Alten Bund auf wunderbare Weise vorbereitet, in den letzten Zeiten gegründet und durch die Ausgießung des Geistes offenbart und wird am Ende der Zeiten in Herrlichkeit vollendet werden. Das spannt den ganzen Bogen von der Erschaffung der Welt bis zum jüngsten Tag, wo die Kirche eine Rolle spielt. Die Kirche lebt immer in einer gewissen Spannung. Und zwar besteht die Kirche ja aus Menschen, das wissen wir. Aber die Summe der Menschen macht die Kirche nicht aus. Sie ist eben, wie gesagt, nicht ein menschliches Konstrukt, sondern ist göttlichen Ursprungs. Aber genau diese Spannung muss die Kirche aushalten und muss sich auch immer wieder vorhalten lassen. In beide Richtungen. Nicht? wenn die Kirche sich zu sehr sozusagen um rein Ewiges kümmert, um das Göttliche, und dann wird ihr vorgeworfen, ihr beschäftigt euch gar nicht mit den Zuständen dieser Welt, ihr habt sozusagen die Bodenhaftung verloren, nicht? Wenn die Kirche sagt, nein, wir müssen sozusagen uns um das Menschliche bemühen, das, was uns heute ausmacht, wir müssen unser Leben hier auf Erden gestalten, dazu sind wir da, kommt schnell der Vorwurf, der genauso berechtigt ist wie der andere. Dazu ist die Kirche nicht alleine da, wir sind nicht einfach nur ein Verein, der beispielsweise dazu da ist, soziale Aufgaben zu erledigen. Das würde zu kurz gegriffen sein. Und so zitiert der Katechismus auch aus einem anderen Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, nämlich Sacrosanctum Concilium. Das ist das zweite große grundlegende Dokument des Konzils. Die beiden wichtigsten sind das Lumen Gentium und Sacrosanctum Concilium. Wo es um diese Spannung geht. Das Eigentümliche der Kirche ist es, zugleich menschlich und göttlich zu sein. Sichtbar mit Unsichtbarem ausgestattet. Glühend im Handeln und frei für die Betrachtung in der Welt gegenwärtig und doch unterwegs. Und zwar so, dass in ihr das, was menschlich ist, auf das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet wird. Was sichtbar ist, auf das Unsichtbare. Was zur Tätigkeit gehört, auf die Betrachtung. Was gegenwärtig ist, auf die künftige Stadt, die wir suchen. Das müssen wir schaffen. Diese Spannung müssen wir einerseits aushalten. Und das ist kein Betriebsunfall, dass die Kirche so ist, sondern das gehört zum Konzept. Dass ich in dem Menschlichen das Übernatürliche, in dem Natürlichen das Übernatürliche verwirklichen kann. Dass beispielsweise, um sozusagen etwas Konkretes zu sagen, in einer Gemeinde, in einer Pfarrgemeinde, in einer Gemeinschaft vor Ort sich Göttliches ereignet. Und beides muss stattfinden können. Die Kirche wird deswegen als das universale Heilsakrament bezeichnet. Was ist ein Sakrament? In theologischer Sprache bezeichnet man damit etwas, also das Sakrament, so wie die sieben Sakramente werden beschrieben als ein äußeres Zeichen, das eine innere Gnade bewirkt, also immer irgendetwas, woran ich mich mit meinen Sinnen festhalten kann. Aha, da passiert etwas. Was mir aber dann auch zeigt, jetzt passiert etwas Übernatürliches. Und genau das ist die Kirche. Ich kann die Kirche wahrnehmen. Das sind Menschen, da gehört ein Gebäude dazu, das sind Vorgänge, die in dieser Welt stattfinden. Aber wenn ich das sehe, habe ich den Zugang zu etwas noch Größerem, zum Himmlischen, durch die Kirche. Ermöglicht sie mir die Vereinigung mit Gott. Die Besonderheiten der Kirche sind, das wird einzeln aufgezählt im Katechismus, dass sie eben nicht ein Volk ist, wie man das heute vielleicht sogar noch viel stärker als früher national versteht, dass sie abgrenzt von etwas anderem, sondern dass sie übernational ist, dass es ein Volk ist, zu dem alle eingeladen sind. Dass man deswegen eben nicht durch das Vorrecht der Geburt oder so dazugehört, oder durch Abstammung, oder weil man in einem gewissen Gebiet wohnt oder sonst etwas, sondern der Zugang zur Kirche ist der Glaube. Jeder, der zum Glauben an Christus kommt, der hat den Zugang zur Kirche, durch die Taufe. Das zum Wesen der Kirche, sonst kann man sie nicht verstehen, gehört dazu, dass Christus ihr Haupt ist. Das ist wieder dasselbe eigentlich in anderen Worten. Sie besteht aus vielen Gliedern. Ich werde sie aber nie verstehen, wenn ich das Haupt sozusagen nicht beachte. Christus, der das Wesen der Kirche ausmacht als ihr Haupt. Dass wir deswegen uns als Kinder Gottes begreifen können. Dass sie von einem Gesetz geleitet wird, aber dieses Gesetz die Liebe ist. Und dass sie eine Sendung hat, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein, bedeutet natürlich, dass wir als Kirche diese Welt beeinflussen, gestalten sollen, nicht uns von der Welt treiben lassen sollen, sondern dass die Kirche eine Aufgabe hat in dieser Welt. Die Kirche soll die Welt prägen und nicht die Welt die Kirche. Und dass die Kirche schließlich ein Ziel hat. Das Reich Gottes, das ausgebreitet wird durch die Kirche, soll einmal in Erfüllung gehen, soll seine Vollendung finden. Ja, schlussendlich dann eigentlich in der Ewigkeit im Himmel. Die Kirche ist tatsächlich, das wurde in letzter Zeit sehr oft betont, darauf möchte ich später noch genau eingehen, ist tatsächlich ein Volk von Priestern, Königen und Propheten. Jeder, der die Taufe mitfeiert, weiß, dass jeder Neugetaufte mit Chrism gesalbt wird, als ein Zeichen, dass er Priester, König und Prophet ist. Alle Glieder der Kirche sind Priester, Könige und Propheten. Ein Priester ist jemand, der den Kontakt zu Gott herstellen kann. Jeder Getaufte hat Anteil am hohen priesterlichen Amt Jesu, der uns den Zugang zum Vater eröffnet hat. Ein König ist jemand, der herrschen soll. Wir haben Teilhabe am Königtum Christi, der diese Welt prägen will. Aber wie herrscht Christus? Er herrscht vom Kreuz herab. Sein Thron ist das Kreuz und seine Macht ist sein Dienst, den er verrichtet. Jeder ist ein Prophet, wir kennen die großen Gestalten des Alten Testaments. Christus selbst sagt über Johannes den Täufer, den letzten der großen alttestamentlichen Propheten, muss man sagen, dass er der größte aller Propheten ist, aber der kleinste im Himmelreich ist größer als er. So erschreckend, sich das bewusst zu werden, das sind wir. Wir sind größer als Johannes der Täufer, der so ein Heiliger war, nämlich von unserer Würde als Glieder der Kirche, die wir so mit Christus verbunden sein können. Die Kirche ist tatsächlich der Leib Christi. Wir sind die Glieder, er ist das Haupt. Wieder haben wir diese Spannung zwischen dem Göttlichen, das uns in Christus begegnet, und dem, was hier stattfindet, was wir als die Glieder der Kirche machen sollen. Augustinus hat ein sehr schönes, hat das sehr schön beschrieben, dass ja auch unser Geist, den wir haben, unser menschlicher Geist, unseren Körper lenkt. Wir sind ja auch nicht nur Materie, wir sind ja auch Geist. Und der Geist bestimmt, was wir tun, wie wir uns verhalten, wie wir uns entwickeln und so weiter. Die Kirche ist ein Leib und der Heilige Geist sorgt dafür, wie der Leib Christi, die Kirche, sich verhält, was sie tun kann, wenn die Glieder es mit sich geschehen lassen. Die Kirche wird auch bezeichnet als die Braut Christi, um zu zeigen, in welcher Verbindung sie zu Christus steht. Braut und Bräutigam zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie wirklich ineinander aufgehen, dass sie sich aneinander verschenken, dass, wie die Heilige Schrift das so schön ausdrückt, ein Fleisch werden. Christus hat sich ganz an die Kirche verschenkt, ist ganz eins geworden mit ihr, solidarisiert sich hundertprozentig mit der Kirche, will von ihr nicht mehr trennbar sein. Ja? Und deswegen wird sie als seine Braut bezeichnet. Besonders klar wird das vor allem bei der Feier der Eucharistie. Durch die Eucharistie wird die Kirche aufgebaut. Deswegen kann man ja nie darauf verzichten, Eucharistie zu feiern. Es gibt keinen Ersatz für die Eucharistiefeier. Ja, das wäre völlig falsch gedacht, wenn man glauben würde, man könnte den anderen Ritus erfinden, der die Messe ersetzt. Dort passiert das nämlich, dass Christus sich verschenkt an die Kirche, immer wieder neu, hält das lebendig. Es gibt die klassische Beschreibung der Kirche, wie wir sie aus dem Glaubensbekenntnis kennen, nämlich, dass sie die eine heilige, katholische und apostolische ist. Was soll das heißen? Die Kirche ist eine. Christus selbst hat kurz vor seinem Tod, bevor es ans Leiden gegangen ist, im sogenannten hohenpriesterlichen Gebet, im Johannesevangelium 17. Kapitel kann man es lesen, darum gebetet, dass seine Kirche eins bleibt. Lass sie eins sein, wie wir eins sind, Vater, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Diese Einheit der Kirche ist etwas ganz, ganz, ganz Wesentliches. Die Kirche wird nie darauf verzichten können, eins sein zu wollen. Deswegen ist das so ein unglaublicher Skandal, wenn wir es nicht sind. Und man muss sehr aufpassen, dass die ökumenische Bewegung nicht zum Ziel hat, sich einfach so, wie es halt jetzt ist, es sich gemütlich einzurichten. Es gibt halt verschiedene Kirchen, wir sind eh lieb miteinander, wir können da, es gibt halt verschiedene, es geht nicht besser. Das ist, solange die Kirche gespalten ist, ist das ein echter Skandal und verhindert, dass die Welt glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass die Welt zu Christus findet. Das ist die Spaltung der Kirche. Da sieht man, wie furchtbar das ist und wie sehr man daran arbeiten muss, dass sie wirklich wieder eins wird. Diese Einheit gehört zum Wesen der Kirche. Was bedeutet aber diese Einheit? Wann ist die Kirche eins? Das muss nicht bedeuten, dass sie uniform ist, dass es nur eine einzige Art gibt, Gottesdienst zu feiern. Also in der katholischen Kirche sieht man das auch, weil es natürlich auch jetzt schon verschiedene Arten von Liturgien gibt. Die Ostkirche feiert ganz andere Liturgien als die Westkirche. Jetzt hat zum Beispiel der Papst, um es leichter zu machen, wenn Anglikaner konvertieren wollen zum katholischen Glauben, ihnen erlaubt, dass sie ihre Liturgie beibehalten. Das wird sicher eine neue Tradition werden, die es auch weiter bestehen bleiben wird. Also nicht Uniformität ist das Ziel. Eine Vielfalt ist etwas, was es in der Kirche immer gegeben hat. Aber es gibt Dinge, die müssen die Kirche einen, und das ist der Glaube. Deswegen hat sich die Kirche von Anfang an, sie hat eine Weile dazu gebraucht, aber wie wir das in den vergangenen Treffen gehört haben, hat sich die Kirche darum bemüht, ein Glaubensbekenntnis zu finden, zu sagen, das ist unser gemeinsamer Glaube. Das glauben wir alle. Und das bemüht sich nach wie vor. Das war ich habe letztes Mal darüber gesprochen, ein echtes Problem für die Ostkirche, wie um die Jahrtausendwende im sogenannten Filioque-Streit, wo es um ein Wort gegangen ist, das eingefügt worden ist in das Glaubensbekenntnis, die gesagt haben, die können nicht das Glaubensbekenntnis ändern, ohne uns zu fragen. Das ist ja das, was uns verbindet. Man hat sich auch im Zuge des, also in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils sehr darum bemüht, in der Übersetzung zumindest des apostolischen Glaubensbekenntnisses, es auch wörtlich zu schaffen, dass man mit den evangelischen Christen dasselbe Glaubensbekenntnis beten kann. Es ist nicht ganz gelungen, weil die Evangelischen gesagt haben, wir verstehen zwar, was katholisch heißt, dazu später, könnten das auch sagen, wenn ich dann erklären werde, was es bedeutet, wird das klar werden, aber es würde zu Missverständnis führen, und deswegen ist der einzige Unterschied, der im evangelischen Gottesdienst von der christlichen, wir glauben an die christliche Kirche, wird dort gebetet. Wo wir sagen, wir glauben an die katholische Kirche. Aber dieses Glaubensbekenntnis, diesen gemeinsamen Glauben zu haben, das ist grundlegend für die Kirche. Zumindest nach katholischer Auffassung. Ich war ein bisschen schockiert, wie jetzt beim Dresdner Kirchentag, der vor ein, zwei Wochen stattgefunden hat, wo die evangelische Kirche sich getroffen hat in Deutschland, eine große Veranstaltung, ein Superintendent, ein Emeritierter, aufgetreten ist, Herbert Koch heißt er, und sagt, das Glaubensbekenntnis ist eine fundamentalistische Zumutung. Weil wie kann man von Leuten verlangen, dass sie einfach einen anderen Glauben da annehmen? Ja? Das ist leider eine Bewegung, die es in der evangelischen Kirche immer wieder gibt. Er hat ja gesagt, nur noch 10% glauben an die Jungfraugeburt und nicht einmal jeder Dritte daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Hat er gemeint. Aber genau das wäre eine sehr gefährliche Entwicklung. Dass die Einheit der Kirche zeigt sich darin, dass man an dasselbe glaubt. Dass man den Glauben tatsächlich teilt. Und natürlich, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, dass man gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Dass man gemeinsam die Sakramente empfangen kann. Mit der Orthodoxie sind wir eigentlich fast schon so weit. Es gibt so, ich weiß nicht, ob das alle wissen, auch ganz offiziell kann man, wenn man in orthodoxen Gebieten ist und am Sonntag in die Messe geht, und das ist dort orthodoxe Messe, ist auch katholischen Disziplin durchaus möglich, dass man auch dort mitfeiert, zur Kommunion geht, alles. Wir teilen praktisch zu 100% den Glauben. Und die Liturgie, die dort gefeiert wird, gibt es auch in der katholischen Kirche. Also das trennt uns nicht. Die Orthodoxen haben es nicht so gern, muss man sagen. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Dass das mit evangelischen Christen noch nicht möglich ist, weil es da noch wirklich grundlegende Auffassungsunterschiede gibt, ist wirklich schlimm. Ja? Damit darf man sich nicht abfinden. Und man darf sich auch nicht drüber schwindeln, dass man sagt, machen wir es halt trotzdem, auch wenn wir was anderes glauben. Sondern man muss wirklich kämpfen, dass man wieder zur Einheit auch im Glauben kommt, damit man gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Die Kirche ist eins, indem sie sich als Gesandte auf die Apostel zurückführen kann. Denn Christus hat ja nicht viele Kirchen gegründet und dann sozusagen halt für jede Weltgegend eine andere Kirche, sondern er hat eine Kirche gegründet, aber die hat sich dann verbreitet auf die ganze Welt. Also jeder, der Wert auf die eine Kirche legt, muss sich zurückführen können auf dieses Fundament der Apostel, auf das Christus selbst die Kirche gestiftet hat. Und das rede ich natürlich als Katholik, das ist eben eines der Auffassungsunterschiede, die es auch noch mit der Orthodoxie gibt, ist Petrus der Hüter der Einheit von Christus eingesetzt. Und ist das auch die Aufgabe des Papstes, sich um die Einheit in der Kirche zu bemühen? Einerseits schon um die Einheit derer, die jetzt schon katholisch sind, aber natürlich auch um darum zu bemühen, die Einheit der gesamten Kirche wiederherzustellen. Ich glaube, dass unser jetziger Papst, der wirklich sehr, sehr engagiert ist, der wirklich gerade als Theologe da auch vieles bewirken kann vielleicht, weil er natürlich auf einer theologischen Ebene vieles einfach sozusagen zur Sprache bringen kann. Seien wir nicht blauäugig, die Spaltungen hat es schon zu apostolischen Zeiten gegeben. Also das ist nicht eine neue Erfindung. Wenn man die Apostelgeschichte liest, sieht man schon, wie sie untereinander oft uneins waren. Aber immer wurde das natürlich verstanden als ein unglaublicher Angriff, dass es von Christus nicht so gedacht ist. Dass man immer wieder zurückfinden muss in die Einheit, wenn man den Auftrag, den die Kirche hat, erfüllen will. Und dann muss man natürlich auch sehen, und das ist jetzt nicht etwas, was neu als Lehre aufgekommen ist, sondern schon die Kirchenväter so gelehrt haben, es gibt die Heiligung, also dass Gutes passiert, dass sozusagen Gnade geschenkt wird und Wahrheit, auch außerhalb der Grenzen jetzt der katholischen Kirche. Ja, außerhalb sowieso, bei anderen christlichen Konfessionen sowieso, aber in Nostra Aetate schreibt das Konzil sozusagen sehr ausführlich auch darüber, wo man Wahrheiten finden kann bis hin zu anderen Religionen. Ja, überall dort, wo Wahrheit ist, dort beginnt sozusagen schon die Kirche. Aber die gesamte Wahrheit, die Kirche als Ganzes, ist im Besitz der gesamten Wahrheit. Muss sie selbst vielleicht auch immer wieder für sich neu entdecken. Die Kirche ist eine. Die Kirche ist heilig. Und da stöhnen viele auf, wenn man sagt, wie kann man so etwas sagen? Lest ihr keine Zeitungen? Wie kann man behaupten, dass diese Kirche heilig ist? Da sind doch so furchtbare Dinge passiert in der Geschichte, weiß man ja sowieso. Und heute, ob es der Missbrauch ist oder die Kreuzzüge oder was auch immer. Sowas kann man doch nicht als heilig bezeichnen. Tatsächlich, man kann die Kirche als heilig bezeichnen. Eben deshalb, weil sie nicht nur aus uns Menschen besteht, sondern weil Christus ihr Haupt ist. Und das ist eben das Erstaunliche, aber das gehört ganz offensichtlich zum Konzept Gottes dazu, dass durch sündhafte Menschen, durch schwache Menschen Heiliges gewirkt werden kann. Dass Sakramente gespendet werden können, dass die Wahrheit verkündet werden kann, dass trotz der Sünder in der Kirche die Kirche heilig sein kann. Und wenn man der Kirche vertraut und der Kirche folgt, dann sieht man, dass das funktioniert. Es ist ja, wir leben in einer Zeit mit allen furchtbaren Dingen, die man auch gehört hat in letzter Zeit, die passieren an Sünden in der Kirche. Aber man muss doch sagen, dass so, wenn man auf die kirchliche Hierarchie schaut, was wir für Päpste haben, was wir für Bischöfe haben, dann ist das alles sehr, sehr untypisch für die Geschichte der Kirche. Eine Zeit wie die unsere, wo die Päpste wirklich darum bemüht sind, den Glauben zu verkünden, eigentlich ein heiligmäßiges Leben führen, also Johannes Paul II. Ist schon selig gesprochen, auch seine Vorgänger sind also Johannes der 23. ist der letzte vor ihm, der selig gesprochen worden ist, aber auch die Päpste dazwischen, das waren also alles andere als irgendwelche finsteren Gesellen, das waren großartige Menschen, tiefgläubig, von großer Moralität. Das ist, wenn man auf die Kirchengeschichte als Ganze schaut, die Ausnahme. Und interessant ist, dass wir in unserer Zeit uns viel schwerer tun, oft der Kirche zu folgen als Menschen, weiß ich was, des Mittelalters und der Renaissance, wo man, das, wenn man auf den Papst geschaut hat, kein hehres Vorbild immer vor Augen gehabt hat. Das muss man ganz offen sagen. Die Kirche ist heilig trotz ihrer Mitglieder, trotz ihrer Glieder, weil Christus ihr Haupt ist. Weil sie die Heilsmittel anwenden kann, weil durch ihn ihr Heiliges geschieht, jedes Mal, wenn Gottesdienst gefeiert wird, wenn Sakramente gespendet werden. Und auch, das sollte man nicht vergessen, weil es in ihr natürlich auch eine gar nicht geringe Anzahl von Heiligen gibt, von echten Heiligen, die deswegen auch heilig gesprochen werden, damit man sie bemerkt. Es gibt natürlich noch viel mehr als die heilig gesprochen worden sind. Auch das macht die Heiligkeit der Kirche natürlich aus. Ein sehr schönes Beispiel für den richtigen Umgang mit der Kirche bietet uns die heilige Therese von Lisieux. glaube, die Thérèse von Lisieux ist allen bekannt, nicht? Ist als 15-Jährige in den Karmel von Lisieux eingetreten, mit päpstlicher Dispens, und hat dort eigentlich versucht, ein Leben zu führen, also sozusagen, das zuerst von ein bisschen einer Verzweiflung geprägt war, weil sie in sich die Berufung zu allen Dingen gespürt hat. Sie wollte alles machen in der Kirche. Sie hat das 12. Kapitel im 1. Korintherbrief gelesen, was es alles für Berufungen gibt, zu lehren und zu missionieren und zu trösten und zu heilen. Und sie hat gesagt, alles machen. Ja? Und dann war sie aber eine beschauliche Klosterfrau und hat dann für sich etwas entdeckt, was natürlich nicht nur für sie gilt, sondern für alle. Und zwar, jetzt habe ich das falsch abgeschrieben, das werde ich jetzt erzählen, weil ich das Zitat nicht finde. Sie hat gesagt, ich würde gerne alles das machen. Hat auch geschrieben, das gefällt natürlich vielen feministischen Theologinnen heute, ich würde auch gern Priester sein, hat die Thérèse von Lisieux geschrieben. Aber es geht nicht. Wie mache ich das jetzt? Und ist drauf gekommen, ich muss im Herzen der Kirche die Liebe sein. Dort, kein Missionar kann ohne Liebe missionieren. Kein Theologe kann ohne Liebe seine Theologie betreiben. Ohne Liebe ist alles völlig fruchtlos, nicht? Hat sie einfach weitergelesen im 1. Korintherbrief, das 13. Kapitel. Und hat deswegen sozusagen ihren Weg der Heiligkeit in dieser Liebe in allen Lebenslagen sozusagen entdeckt. Und wenn man heute leidet an der Kirche, wie das so viele tun, dann ist das sicher die einzige und richtigste Antwort, im Herzen der Kirche die Liebe sein zu wollen, so hat sie das ausgedrückt. Also der Liebe zum Durchbruch zu verhelfen, weil dann zieht man auf jeden Fall an der richtigen, am richtigen Seil, nicht? Weil darum geht es. Ja? Wenn man liebt, hat man sicher nichts falsch gemacht. Die Kirche ist katholisch. Und da muss man eben sich von einem Missverständnis trennen, weil man heute oft glaubt, dass katholisch meint, das ist also auch ein Tortenstück. Da gibt es die große Torte und ein Teil ist die Orthodoxie und dann ein Teil sind die Protestanten und ein Teil sind, weiß ich was, die Freikirchler und dann gibt es eben ein Tortenstück, das ist vielleicht viel größer, das ist katholisch. Das bedeutet katholisch nicht, sondern genau das Gegenteil. Katholisch bedeutet von seiner Wortbedeutung allumfassend. Katholisch bedeutet, dass die Kirche für alle da sein soll, weil sie eben eine sein soll, deswegen muss sie ja für alle da sein, weil sie das ganze Heil anbieten kann, weil sie die ganze Wahrheit verkünden soll, weil sie alle Heilsmittel anbieten kann, weil sie zu allen Menschen gesandt ist. Und dieses Katholische muss sich in jedem Teil der Kirche auch widerspiegeln. Also jede Teilkirche, wie man die Diözesen zum Beispiel bezeichnen könnte, muss auch in sich katholisch sein, allumfassend. Deswegen muss man immer sehr, sehr aufpassen, das wäre gegen das Wesen der Kirche gerichtet, wenn in irgendeinem Gebiet die Christen sagen würden, wir machen es einfach, wir gehen unseren Weg, das ist eben unsere Kirche. Und sich in Wirklichkeit abspalten von der katholischen Kirche, weil sie dann für sich selber auch diesen Anspruch aufgeben müssten, katholisch zu sein. Aber wir als Pfarrer von Pressbaum müssen katholisch sein, allumfassend. Das heißt, zu allen gesandt, mit dem Anbieten aller Heilsmittel, ja, mit dem Anbieten der gesamten Wahrheit. Das klingt in den Ohren vieler Menschen sehr überheblich. Ah, die Kirche glaubt, sie ist im Besitz der ganzen Wahrheit. Ja, das glaubt sie. Und ist sich trotzdem gleichzeitig bewusst, dass sie selber noch auf der Suche ist, weil sie zwar die Wahrheit besitzt, aber sie selbst immer mehr auch kennenlernen muss. Aber das bedeutet, katholisch zu sein. Während des Konzils hat es eine große Frage gegeben, nämlich wie kann ich das behaupten, dass die katholische Kirche sozusagen allumfassend ist, ohne jetzt sozusagen evangelische Christen, um die ist es eher gegangen als um die Orthodoxie, mit der konnte man sich immer leichter verständigen, weil die das Verständnis haben, dass sie eh nur ein Teil der Kirche sind. Wie kann ich jetzt mich als katholisch bezeichnen, ohne die evangelischen Christen sozusagen ganz rauszudrängen und zu sagen, ihr seid ja gar nicht mehr Teil der Kirche. Das wollte man nie machen. Und hat gesagt, kann man jetzt sagen, die Kirche Jesu Christi ist die katholische Kirche? Wenn ich das in ein Dokument hineinschreibe, würde es heißen, aha, katholisch ist wahre Kirche, evangelisch falsche Kirche. Wollte man nicht machen. hat man lange darüber diskutiert und hat dann ein Wort gefunden, dass es sozusagen die Lösung angesehen wurde, das finde ich sehr gut gelungen, subsistit, sie ist verwirklicht in der katholischen Kirche. Die Kirche Jesu Christi ist in der katholischen Kirche verwirklicht. Das ist tatsächlich der Anspruch, den wir Katholiken haben, der von vielen als überheblich gesehen wird, dass das, was Christus mit der Kirche will, in der katholischen Kirche zu finden ist. Nicht, dass wir schon alles erreicht haben, was die Heiligkeit betrifft oder in der Klarheit der Verkündigung, aber es ist da. Es steht zur Verfügung. Wir müssen selbst noch entdecken manches und so weiter. Das geschieht ja auch durch die Lauf der Jahrhunderte. Aber es ist da. Und durch diesen Ausdruck hat man es geschafft, dass man jetzt nicht sagt, die anderen sind nichts und wir sind alles, sondern sozusagen, dass man gut beschrieben hat, sozusagen, welchen Anspruch die katholische Kirche als im Sinne der einen Kirche hat, also der katholischen Kirche. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen und Sie dann raten lassen, aus wer das geschrieben haben könnte. Nämlich sehr erstaunlich. Ein Zitat. Gestützt auf die Heilige Schrift und die Überlieferung lehrt, jetzt lasse ich aus, wer es lehrt, dass diese bildende Kirche zum Heile notwendig sei. Der eine Christus nämlich ist Mittler und Weg zum Heil, der in seinem Leib, der die Kirche ist, uns gegenwärtig wird. Indem er aber selbst mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe betont hat, hat er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in die die Menschen durch die Taufe wie durch eine Tür eintreten, bekräftigt. Darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die sehr wohl wissen, dass die katholische Kirche von Gott durch Jesus Christus als eine notwendige gegründet wurde, jedoch nicht in sie eintreten oder in ihr ausharren wollten. Woher glauben Sie, stammt das? Diese strenge Abgrenzung, das, was eigentlich immer schon gelehrt worden ist, außerhalb der Kirche kein Heil. Lumen Gentium 14, aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist tatsächlich nach wie vor noch, ich will es auch immer bleiben, der Anspruch der Kirche, dass die Kirche der Weg ist, den uns Christus eröffnet hat. Und nicht einer von vielen, sondern der Weg ist. Deswegen kann man tatsächlich behaupten, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt. Was aber immer schon auch seit der Zeit der Kirchenväter gelehrt worden ist, dass wenn jemand seinem Gewissen folgt und ohne eigene Schuld einfach diesen Weg nie entdeckt hat, er ihn auch nie kennenlernen konnte, weil vielleicht die Christen gar nicht genug dafür getan haben, um ihn damit bekannt zu machen oder auf eine falsche Weise bekannt gemacht haben auch, dass der natürlich auch gerettet werden kann, aber er wird auch durch die Kirche gerettet werden. Er wird auch durch Christus gerettet werden. Aber das, glaube ich, ist sehr gut, sich auch vor Augen zu halten, weil das ist eigentlich die Antwort auf alle, die meinen, die Kirche ist ein Anhängsel an Jesus, das man eigentlich nicht braucht. Die Kirche ist das Mittel, das Jesus uns in die Hand gibt, um zu ihm zu kommen, um ihm zu begegnen und nichts weniger. Weil das so ist, ist die Kirche tatsächlich auch zur Mission verpflichtet. Und ich finde das lustig, dass das gelungen ist, in den letzten Jahren Mission zu einem fast unanständigen Wort zu machen. Ja, von Mission darf man doch nicht sagen. Und das klingt so nach Bekehrung. Ja. Naja, was denn sonst? Das ist unsere Berufung. Wir sind dazu berufen, das Reich Gottes zu verkünden und die Menschen einzuladen, sich zu bekehren, sie zu missionieren. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass man alle Fehler machen muss, die vielleicht im Laufe der Jahrhunderte passiert sind, dass man da mit Gewalt oder mit politischen Mitteln oder unlauteren Mitteln oder Unehrlichkeit oder was auch immer, ich glaube auch nicht, dass es immer so schlimm war, wie es teilweise dargestellt wird, ich glaube, dass da manche Polemik auch dahinter steckt, hinter der Darstellung, aber wir müssen nicht die Fehler wiederholen, aber zur Mission sind wir berufen. Christus selbst gibt den sogenannten, wie es genannt wird, Missionsbefehl, geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist eigentlich recht eindeutig. Der Weg der Mission, betont der Katechismus ganz stark, ist aber immer der Weg Christi. Und Christus ist einen Weg der Armut gegangen, des Gehorsams, des Dienens, des bis zum Selbstopfer, sich zum Selbstaufopfern. Und Mission muss bis heute und wird immer auf diese Weise geschehen müssen. Also jemand, der glaubt, der kann Mission betreiben durch gesellschaftlichen Druck oder durch politische Macht oder sonst etwas, der geht sicher nicht den Weg Christi. Das kann man im Evangelium nachlesen. Und dort, wo das geschieht, wird die Mission sicher auch nicht erfolgreich sein können. Ein alter Spruch besagt, und der gilt, glaube ich, heute mehr denn je, das Blut der Christen ist der Same neuer Christen. Also so, dort, wo die Christen wirklich bis zum Letzten eingestanden sind auf ihren Glauben, bis zur Hingabe ihres Lebens, und im 20. Jahrhundert sind mehr Märtyrer gestorben als in allen Jahrhunderten davor zusammen. Es geht munter weiter, auch in unseren Tagen, heute, jetzt. Dort, wo Christen wirklich dieses Zeugnis zu geben bereit sind, dort wird die Kirche immer stärker werden. Ja, ganz klar auch, weil die Leute sich natürlich fragen, was treibt diese Menschen wirklich so bis zum Letzten zu gehen? Das interessiert mich. Ja, und wenn sie dann Christus entdecken, dann können sie nicht mehr ablassen von ihm. Und schließlich als viertes Wesensmerkmal der Kirche. Die Kirche ist apostolisch. Ich habe schon gesagt, die Kirche ist auf das Fundament der Apostel gegründet. Und daran sieht man schon, wie Christus sich die Kirche denkt. Weil diese Apostel, auf die Christus die Kirche gegründet hat, waren zumindest zur damaligen Zeit noch nicht die großen Heiligen. Die haben ihre Fehler gehabt, die haben untereinander gestritten, waren machthungrig teilweise, haben ihn im Stich gelassen, waren feig, waren unverständlich, waren faul vielleicht auch. Also waren keine vollkommenen Menschen. Aber auf diese 12 Apostel hat Christus die Kirche gegründet. Und deswegen bezeichnet man die Kirche als apostolisch. Auf diesem Fundament muss man selber auch stehen, wenn man sich als Kirche bezeichnen will. Das betrifft einerseits, dass man tatsächlich an der Lehre der Apostel festhält, dass man nicht sozusagen irgendwann den Glauben ausgewechselt hat und sagt, wir haben damals was gesagt, aber das ist heute nicht mehr zeitgemäß, heute glauben wir was anderes. Und dass man in der Nachfolge der Apostel steht, inklusive auch in der Nachfolge dessen, den Christus selbst als den ersten der Apostel eingesetzt hat, nämlich Petrus. Und sie ist insofern auch apostolisch, im Wortsinn, dass sie ausgesandt ist. Also die Apostel sind die Gesandten, das bedeutet es. Und die Kirche ist auch heute gesandt. Und das würde, glaube ich, viele, viele Probleme zum Verschwinden bringen, wenn wir uns dessen in der Kirche, wie sie heute ist, stärker bewusst sein könnten, dass wir eine Sendung haben, dass die katholische Kirche nicht Selbstzweck ist, dass wir sagen, jetzt schauen wir, wie es uns geht und wie tun wir damit und welche Probleme haben wir jetzt mit uns oder sonst was, sondern die Kirche hat einen Auftrag, sie hat einen Apostolatsauftrag, einen Auftrag der Verkündigung, wir sind von Christus gesandt. Und sobald man sozusagen sich aufmacht, diesen Auftrag zu erfüllen, werden viele Dinge, über die man jetzt auch unglaublich viel diskutiert, nebensächlich werden, weil sie auch nicht so wichtig sind dann. Die Vollendung wird die Kirche finden im Himmel. Dort sollte es eigentlich dann sozusagen alles so sein, wie es ursprünglich gedacht ist. Dort wird die Vollendung stattfinden. Aber dort, wo Kirche ist, sollte dieser Himmel schon noch spürbar werden. Also wenn wir als Gemeinde hier leben, sollte jeder, der in die Gemeinde hereinschaut, eine Ahnung zu bekommen, was Himmel eigentlich ist. Was Liebe bedeutet. Was Hingabe bedeutet. Wie der Kontakt mit Gott ist. Nicht? Das müsste stattfinden. Also überall dort, wo Kirche stattfindet, müsste der Himmel schon spürbar werden. Und je mehr das gelingt, desto besser funktioniert Kirche. Das ist ihr Wesen, ihre Aufgabe. Der Katechismus geht auch auf etwas ein, was inzwischen zu einem heißen Thema geworden ist, nämlich das Verhältnis der Gläubigen, der Laien, das heißt nicht anders als zum Volk Gottes gehörig, Laios ist das Volk, zur Hierarchie. Der Katechismus betont etwas, was nichts Neues ist, dass die Kirche hierarchisch strukturiert ist. In der Kirche gibt es eine Hierarchie. Die Kirche ist keine Basisdemokratie. Ja, also das oft wird gesagt, wenn ihr das und das macht, ist das ja nicht demokratisch. Die Kirche ist nicht demokratisch, das muss man ganz offen sagen. Ja, es gibt viele demokratische Strukturen in der Kirche, die teilweise viel, viel älter sind als in der Politik, wenn in Klöstern gewählt wird oder wie auch sonst Wahlen stattgefunden haben. Oft hat sich das die Politik dann von der Kirche erst abgeschaut. Aber Die Kirche glaubt nicht daran, dass sie beispielsweise die Wahrheit durch demokratische Abstimmungen finden kann. Oder den Weg, den Christus führen will, dadurch, dass einfach die Mehrheit sagt, so machen wir es. Die Kirche ist hierarchisch strukturiert. Und jetzt wird immer wieder darüber gesprochen, wie das aber sein kann, wo doch alle Priester, Könige und Propheten sind, wie ich schon gesagt habe. Das sind ja alle Getauften, sind ja Priester und Könige und Propheten. Warum machen sich dann die Priester und die Bischöfe so wichtig? Warum wollen sie leiten? Warum glauben die Bischöfe, dass sie das Lehramt haben? Ja? Dass sie den Glauben verkünden, dass das ihre Aufgabe ist, den Glauben zu verkünden und reinzuhalten. Das betrifft alle. Wir können nur deswegen teilhaben an Christus, an seinem Priestertum, an seinem Königtum, an seinem Prophetenamt, weil er es uns schenkt. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Und genau das muss ja auch tagtäglich erfahrbar sein, dass es aus der Verbindung mit Christus kommt. Und genau das ist der Dienst, den Priester und Bischöfe zu leisten haben. Dieses sich hinschenken Christi erlebbar zu machen. Das wird deutlich beispielsweise beim Feiern der Sakramente. Ja. Ich begegne Christus, der mich wieder ganz zu sich nimmt, wenn ich mich von ihm getrennt habe, weil ich gesündigt habe. Das geschieht im Sakrament der Buße. Deswegen sitzt dort ein Priester, der mich losspricht von seinen Sünden. Nicht, weil er der Bessere ist, weil der Priester weniger Sünden hätte oder sonst etwas, sondern weil ich Christus brauche, dass er mir das schenkt. Und durch den Priester wird mir das bewusst. Damit ich nicht auf die Idee komme, dass ich aus eigenem dieses Priestertum, Königtum und Prophetenamt haben kann. Das ist der Dienst des Priesters und auch der Bischöfe, die dann zum Beispiel das Lehramt innehaben, wo Christus es ist, der uns immer wieder neu in die Wahrheit einführt, die wir uns eben nicht machen sollen. Paulus schreibt im Römerbrief 10,17, der Glaube kommt vom Hören. Der Glaube kommt nicht davon, dass wir uns was ausdenken. Das kann man illustrieren mit einem sehr einfachen Beispiel. Wenn ich jetzt wissen will, wo die Elisabeth Schmiedl ist zum Beispiel, ja, kann ich sagen, also für mich ist sie jetzt in dem Zelt hier vor dem Haus. Und jemand anderes sagt, für mich ist sie in der Kirche, für mich ist sie bei sich zu Hause. Wir wissen es alle nicht. Ja. Gescheit wäre, wenn dann einer anruft, und entweder sie selber oder jemanden das weiß, fragt, wo ist sie. Und dann hört man das und dann ist man sicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass man vom Hören die Wahrheit erfährt, ist um vieles größer, als wenn ich sie mir selbst ausdenke. Es ist interessant, dass aber heute oft genau das gewünscht wird. Wir wollen uns unsere Wahrheit doch selber machen. Die kann uns doch niemand vorschreiben. Ja? Der Glaube, ich glaube halt das, die Kirche lehrt was anderes, aber für mich ist das wahr. Man begibt sich auf ein sehr dünnes Eis. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wirklich die Wahrheit findet, ist dann sehr gering auf die Weise. Ja? Auf wen man hört, das ist natürlich die wesentliche Frage. Und wie gesagt, wenn ich die Kirche sehe als das, was sie ist, dass sie wirklich im Geist Christi ist, dass Christus ihr Haupt ist, dass das wirklich funktioniert, trotz aller menschlichen Schwächen, dann kann ich eben das Vertrauen zur Kirche haben, dass sie mich auch in der Wahrheit hält. Ich halte das für einen ganz, ganz schlimmen Erfolg gegen den Glauben, dass das Vertrauen zur Kirche immer wieder neu geschwächt wird. Dort, wo man der Kirche nicht mehr vertraut, da geht in Wirklichkeit dann alles zugrunde. Deswegen muss man sich um dieses Vertrauen zur Kirche, trotz ihrer Schwächen, immer wieder neu bemühen. Und die Kirche ist es, die mich auch sendet. Das ist auch wesentlich. Wenn ich als Christ etwas machen will für das Reich Gottes, bedarf es immer des Auftrags, damit nicht mein Werk ist, sondern das Werk Christi. Christus muss mich senden. Und auch dazu ist die Kirche da, damit sie mich sendet. Sich also innerhalb der Kirche um das Reich Gottes zu bemühen, macht mich viel sicherer, wirklich der Sendung Christi zu entsprechen, seinem Auftrag zu entsprechen. Dann, ja, das sind im Prinzip die Dinge, die wir sozusagen uns von der Kirche auch erwarten dürfen. Das ist ja alles ein Dienst an unserem Glauben. Das ist ja nicht, die Kirche soll uns nicht beherrschen, sondern soll uns helfen, unseren Glauben zu leben, unsere Beziehung zu Christus. Dazu ist das Petrusamt da. Dazu werden die Sakramente gespendet, dazu gibt es die Hierarchie in der Kirche und alles das. Wenn es funktioniert, dann wird sich das gegenseitig immer befruchten. Die Aufgabe der Kirche ist ja nicht, dass wir da ein schönes Gebäude haben im Pressbaum, da ziehen wir uns da alle zurück und am besten machen wir die Tür zu, damit niemand das bemerkt. Und da feiern wir dann schöne Gottesdienste. Ja? Und dann machen wir die Tür wieder auf und schleichen uns nach Hause. Ja? Die Aufgabe der Kirche ist es ja, die Welt zu durchfluten, dieser Welt eine Seele zu geben, Christus in diese Welt zu bringen. Und das Interessante, was mich immer wieder neu wundert, ist, es gibt ein unglaubliches Bedürfnis, das oft erstritten werden will, wenn das Laien in der Kirche, wirklich in der Liturgie der Kirche, möglichst alle Aufgaben übernehmen, die ein Priester hatte. Ich möchte auch predigen können, ich möchte auch die Eucharistie vorstehen können, ich möchte auch da was machen. Mich würde freuen, wenn das gleiche unbezwingbaren Drang gäbe, genau diesen priesterlichen, königlichen und prophetischen Dienst in unserer Gesellschaft zu üben. Das wäre nämlich eine echte Aufgabe von Laien. Da haben sich die Priester zu Recht, wo im Laufe der Geschichte viel Unheil geschehen ist, weil Priester sich da wichtig gemacht haben, zum Beispiel aus der Politik zurückgezogen. Ja, wir haben in Österreich einen Bundeskanzler gehabt, der Priester war. Der Kardinal Initzer, hier gut bekannt, war Kaplan in Pressbaum. Seipel, ja, Bundeskanzler. Initzer war Minister, Kultusminister in der Ersten Republik, hier Kaplan gewesen, ist dann Minister geworden. Das ist zu Recht verboten worden von der Kirche. Als Priester darf man heute kein politisches Amt mehr annehmen, weil das muss kein Priester sein. Das ist eine echte Aufgabe eines getauften und gefirmten Christen, der als Priester, König und Prophet diese Ämter übernehmen soll. Und da muss ich ganz offen sagen, gibt es wirklich so viele tolle, bekennende Christen in der Politik? Also wir gehen die ein bisschen ab. Oder in der Wirtschaft, oder in unserer Gesellschaft, oder auf Universitäten. Ja, gibt schon überall, das müsste es nicht als krank reden, aber da bräuchte man ein paar mehr, glaube ich, die wirklich da ihr Christentum leben. Ja, das wäre ihr Dienst. Und die dann aber das deswegen tun können, weil sie immer wieder mit Christus in Verbindung sind. Und dazu verhelfen ihnen die Priester, die Weihepriester, so wie ich, damit sie die Sakramente empfangen können, damit sie im Gebet bleiben können, damit sie einen Rückhalt haben auch und so weiter. Ein Spitzenpolitiker, ich sage jetzt nicht, wer es ist, von der ÖVP, und dem ich ein bisschen noch was erwarte, hoffentlich, hat mir es genauso einmal gesagt. Er hat gesagt, er erwartet sich als Politiker, er ist in geistiger Begleitung bei dem Priester, er erwartet sich, dass der ihm hilft und ihm Rückhalt gibt und ihm zeigt, wo es lang geht, damit er als Politiker wirken kann. Also das ist kein Duckmäuser. Ja. Und so wünsche ich mir das. So wäre es eigentlich notwendig. Das bedeutet für jeden Einzelnen natürlich, dass man, wenn man sein priesterliches Leben leben will, dass man sich wirklich um ein geistliches Leben bemüht. Dass man sich wirklich darum bemüht, selbst zu verkündigen. Ja? Dass wenn man als König leben will, im christlichen Sinn, dass man den Willen hat, diese Gesellschaft zu gestalten. Dass man wirklich ein Ziel hat, Moralvorstellungen in unserer Gesellschaft wieder dem Evangelium entsprechend zu machen. Sind sie im Moment ja nicht, geht in die andere Richtung. Und ganz nüchtern soll ich sehen. Dass wenn man als Prophet wirken will, jemand, der Zeugnis ablegt für die Wahrheit, dass man selbst sich um die Wahrheit bemüht. Dass man auch sich einfach Glaubenswissen aneignet. Zum Beispiel zur Katechese arbeiten in der Pfarre geht. Ja? Also diese Weise wirklich Priester, König und Prophet sein kann in dieser Welt. Zum Abschluss verweist der Katechismus, um die Kirche in ihrem Wesen zu beschreiben, auch noch auf das gottgeweihte Leben. Das ist ganz interessant, dass von Anfang an es natürlich fußend auf dem Evangelium es Menschen gegeben hat, die, wie man das genannt hat und heute noch nennt, in die ungeteilte Nachfolge eingetreten sind, von der Christus selber spricht. Die ein Leben nach den evangelischen Räten führen wollten. Armut, Gehorsam und eigentlich nicht Keuschheit, wie es oft heißt, sondern Ehelosigkeit. Mich reißt immer, wenn jemand sagt, er hat das Gelübde der Keuschheit abgelegt. Keusch sein muss jeder, egal in welcher Berufung er lebt. Auch ein Ehepaar muss keusch miteinander leben. Aber die Ehelosigkeit ist eigentlich der evangelische Rat. Also Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit. Dieses gottgeweihte Leben ist für die Kirche ganz, ganz wesentlich, weil sie schon in dieser Welt den Blick auf die Ewigkeit öffnet. Irgendjemand hat einmal gesagt, wenn man auf einen Kamel schaut, weiß jeder, was ein Kamel ist, Das ist ein Kloster mit sehr beschaulichen, lebenden Schwestern, die praktisch das Kloster nicht verlassen, sondern einen kleinen Garten, den Tag mit Gebet und Arbeit verbringen. Und das 60 Jahre lang. Und das ist eigentlich der Karmel, und wenn man die Karmelitinnen schaut, das ist der beste Gottesbeweis. Wir laden alle ein, sehr spannend, ich habe das oft mit Jugendlichen gemacht, gar nicht weit von hier nach Meiling zu fahren, ist der nächstgelegene Karmel, und dort mit den Schwestern einmal zu reden. Wenn man die erlebt, denkt man sich, die haben eigentlich nichts aufgegeben. Die strahlen einem da hinterm Gitter hervor, das ist ein Gitter im Sprechzimmer, hinter dem sie sitzen, und sind unglaublich glückliche Menschen. Ja? Wie kann das sein? Die schauen doch nicht den ganzen Tag fern, und reich sind sie auch nicht, und so toll ist das Essen dort auch nicht. Was macht die denn so glücklich? Ja, genau das, was den Himmel ausmacht. Sie machen es jetzt schon. Deswegen also das Leben in ungeteilter Nachfolge, in Armut, Gehorsam und Ehrlosigkeit, ist eigentlich schon eine Vorwegnahme des Himmels. Und wenn es gelingt, ein Zeichen für alle und auch notwendig für die Berufung in der Ehe leben, die um nichts weniger heilig ist, die genauso heilig ist, die ein Sakrament ist, das ehelose Leben nicht. Gegenseitig hilft man sich. Ja? Also beides braucht die Kirche. Und es gibt immer wieder neue Entwicklungen, wie Ordensgemeinschaften sich entwickeln. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, wie viel Großes und Wichtiges passiert ist durch verschiedene Orden. Eine recht junge Entwicklung ist, die hat es immer schon gegeben, aber jetzt gibt es immer öfter, dass auch gottgeweihte Jungfrauen einfach in der Welt leben. Also ohne Kloster, sondern direkt dem Bischof unterstellt, auch die drei Gelübde ablegen und dann, weiß ich, Religion unterrichten oder Pastoralassistentin sind wo oder sonst etwas. Und was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber zu apostolischer Zeit immer schon auch als hohe Berufung gesehen worden ist, dass man als Witwe so eine Berufung leben kann, dass man sagt, so und jetzt lebe ich ganz ungeteilt für Gott. Wir sind also eine Gemeinschaft von Heiligen, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Und wenn man das heute so ungeschützt sagt, wird man oft staunende Blicke ernten. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen erklären, wie man das wirklich so nennen kann. Wir sind eine Gemeinschaft von Heiligen, weil wir in Christus geheiligt sind. Wir leben in einem Zustand der Heiligkeit, weil so einen Kontakt, wie wir mit Jesus haben, das macht uns heilig, weil Christus unser Haupt ist. Wenn wir die Eucharistie empfangen, ist Christus in uns. Das ist, heiliger geht es nicht mehr. Ja? Also unser Haupt ist heilig, deswegen sind wir alle heilig. Wir sind eine Gemeinschaft von Heiligen, weil viele echt wirklich heilige Menschen dazugehören, heute lebend oder auch schon die im Himmel sind. Ich vergleiche das immer gern damit, dass, wie das war in meiner Kindheit, da habe ich beim WEV gespielt, Eishockey, und war nie ein guter Spieler. Aber wenn der WEV-Kampfmannschaft gewonnen hat, irgendwo, und wer hat gewonnen? Wir haben gewonnen. Nicht dazu beigetragen, aber wir waren das nicht. So kann man das auch denken, die Heiligen in der Kirche, die ziehen auch alle anderen mit. Deswegen ist die Kirche eine Gemeinschaft von Heiligen. Und das sollte man nicht vergessen, wir sind insofern Heilige, dass das der Normalzustand für Christen sein muss. Oft glaubt man, na, da gibt es ein paar Verrückte, die gehen dann in die Wüste oder sonst etwas und das sind dann die Heiligen. Als getaufte Christen sind wir Heilige. Und jedes Mal, wenn wir sündigen und nicht heilig leben, fallen wir aus diesem Normalzustand heraus und müssen wieder zurückfinden in diesen Zustand. Das Normale ist das Heiligsein. Alles andere ist außerhalb der Norm. Also müssen wir unser eigenes Denken vielleicht auch wieder korrigieren, dort, wo uns das nicht mehr ganz so geläufig ist. Oder wenn wir vielleicht Entscheidungen treffen müssen und zum Alltag und sagen, naja, ist das nicht übertrieben? Fragen wir uns, ist es heilig? Macht es ein Heiliger so? Wenn ja, na dann mache ich das. Ja, wir sollten als Heilige leben in dieser Welt. Der große Schlachtruf, wir sind Kirche, kennen wir alle und er stimmt. Wir sind Kirche, aber Gott sei Dank sind nicht nur wir die Kirche, sondern Christus ist mit uns Kirche. Und er, das Haupt, prägt die Kirche. Und das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Zuversicht.